jetzt. Also, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Sauberes C++ mit C-Lang Tidy. Jetzt neu mit einem neuen Trennstreifen hier. Also kurz über mich, die Folie von letztem Jahr. Ich verwende Linux schon seit ungefähr 1995, Pi mal Daumen. Ich habe hier in Tübingen studiert, also nicht so oft hier in dem Gebäude, also Informatik habe ich angefangen, bin dann zur Mathematik rüber gewandert. Ich mache Softwareentwicklung, aber auch teilweise mit T. Hauptsächlich C++, Python, OpenGL. Ich gehe öfters auf Open-Source-Konferenzen wie diese hier. Und ich beschäftige viel mit so Programmiersprachen und alles, was so dazugehört. So, also heute wollte ich über C-Lang Tidy erzählen. Gibt es eine kurze Einführung, da zeige ich, wie man es benutzt und dann zeige ich noch kurz, wie man das erweitern kann für seine eigenen Bedürfnisse. Was ist denn so sauberer Code? Wird sauber das genannt, das ist jetzt nicht so genau definiert. Also was könnte man sich vorstellen, was ist denn sauberer Code? Das ist ein Stückchen C++-Code hier. Ja, ist das sauber? Also es gibt ja manche Leute, die räumen halt irgendwie gerne so Sachen auf und dann sieht das danach vielleicht so aus. Ja, ist viel aufgeräumter, finde ich jetzt. Wir wollen das jetzt erstmal so stehen lassen. Wie kann man Sachen sauberer machen? Was sauber ist, natürlich subjektiv. Also meine Kinder haben da ganz andere Vorstellungen wie ich. Da kann man halt jetzt nichts machen. Also man hat immer eine Definitionsfrage, das kann man alles nicht global definieren. Und auch wenn irgendwas sauber ist nach irgendeiner Definition, heißt es noch lange nicht, dass es keine Fehler hat. Ja, also ich habe jetzt irgendwie ein Programm, das sieht dann zwar hübsch aus, sieht toll aus, das heißt aber nicht, dass da kein Fehler drin ist. Das kann man die Fehlerfreiheit kann man nicht an irgendwelchen Sauberkeitskriterien festmachen. Sicherheit garantiert es einem auch nicht, ist genau irgendwie dasselbe Problem. Und dass das irgendwie dann fertig wird, das Programm, wie man sich das so wünscht, ist auch nicht gesagt. Also es kann einem relativ wenig, sage ich mal, harte Fakten jetzt bringen. Aber, was das auch nicht bringt, dass wenn es sauber programmiert ist, dass dann alles das tut, was der Benutzer eigentlich erwartet. Alles nicht machbar. Aber wenn etwas sauber ist, dann hilft es einem durchaus, zum Beispiel bei der Fehlersuche. Wenn das Programm klar strukturiert ist, aufgeräumt aussieht, dann ist es auf jeden Fall besser zum Fehlersuchen. Wenn man es weiterentwickeln will, kann man besser weiterentwickeln, weil man einfach eine klare Struktur erkennt. Man kann das besser nachvollziehen und wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, ist es oft besser und man hat keine zu unsauberen Konstrukte. So, wie wollen wir das jetzt erreichen? Wir wollen jetzt mal gucken, dass wir eine statische Analyse machen. Das heißt, wir gucken uns an das Programm nur anhand des Quelltextes. Weil der Quelltext ist da, wo wir die Sauberkeit jetzt erstmal erwarten. Wo wir häufig schon sozusagen eine Analyse kriegen, automatisch, ist halt vom Compiler. Der schmeißt einem gerne so Warnungen raus, wo man sehen kann, dass irgendwas falsch ist im Code. Und natürlich auch Fehlermeldungen, wenn irgendwas falsch ist, sagt er auch, nee, ist nicht so. Früher gab es ein ganz beliebtes Tool, was heißt beliebt? Nein, es gab ein Tool, das hieß Lint und es hatte noch so ein paar mehr Checks drin, hat noch mehr überprüft, ist irgendwas hier unsauber, was dem Compiler völlig egal war, aber wo man gesagt hat, ja, okay, das ist vielleicht eine schlechte Idee, das so zu programmieren. War hauptsächlich jetzt für C gedacht, ist jetzt auch lange nicht mehr jetzt entwickelt worden. Es gibt natürlich viele Firmen, die sich jetzt hervortun mit Testtools und sagen, okay, liebe Entwickler, wenn ihr jetzt eure Software besser haben wollt, dann müsst ihr das irgendwie überprüfen. Oder gibt es viele Firmen, jetzt hier Bauhaus ist jetzt aus der Stuttgarter Gegend, die bieten sowas an. Coverity kennt man vielleicht so, die bieten auch so Open Source Checks kostenlos an. QAC gibt es auch, die machen auch Testtools, die auch im Stuttgarter Raum kommen. Aber interessiert mich jetzt nur am Rande. Also was gibt es ein Open-Source-mäßiges, was C++ irgendwie überprüfen kann? Und da gibt es einmal so ein CPP-Lint, das ist so ein kleineres Tool, das halt so die Google-Guidelines überprüfen kann. Aber ich bin da gestoßen auf das clang-tidy. Das ist genau so ein kleines Tool, das halt eben auch C++ unterstützt und einen relativ großen Umfang hat. Und deshalb wollte ich ein bisschen angucken. Und das werde ich jetzt hier machen. So. Ja, genau. Also clang-tidy. Das kommt aus dem LLVM-Ökosystem, sage ich jetzt mal. LLVM heißt eigentlich Low-Level Virtual Machine. Und ja, es ist eben kein Virtual Machine. Es ist im Prinzip ein Compiler-Backend. Das heißt, es ist, der Ansatz vom LLVM war, dass man so eine Art portablen Assembler schreibt, der dann praktisch relativ einfach dann sozusagen Code, aus dem dann Code generiert werden kann. Auch mit dem Hintergrund, dass man sowas machen kann wie Link-Time-Optimizations und so weiter. Und die haben dann sozusagen mit angefangen. Darauf hat man viele verschiedene Sachen aufgebaut. Nämlich zum Beispiel das C-Lang oder Clang, wo das einfach ein C-Compiler ist, der auf dem LLVM basiert und praktisch das ganze Frontend enthält, also irgendwie das Parsen, semantische Analyse, syntaktische Analyse und so weiter. Also im LLVM-Teil passiert sozusagen innerhalb des Compilers einfach die ganzen wesentlichen Optimierungsschritte, die kommen hinten dran. Es wird halt da optimiert und vorne hat man gesagt, Clang, wir machen einen C, C++, Objective-C, Compiler, der passt zu dem, der genau zu dem LLVM passt. Also die harmonieren soweit ganz gut, auch von der Coding-Struktur. Das clang-tidy selber ist jetzt, sagen wir, eher unbekannt. Das ist so das Unterprojekt vom Unterprojekt. Deshalb ist das nicht so populär, zu Unrecht, finde ich. Die Dokumentation ist so durchwachsen. Das meiste steht schon irgendwo, aber bei manchen Checks findet man einfach keine schöne Information. Genau, was ist jetzt das Tolle an clang-tidy? Ich habe ein Callback-Interface für die Knoten des abstrakten Syntaxbaums, also sogar ein bisschen mehr. Das heißt, ich habe jetzt hier eine C-Datei und kann dann praktisch an bestimmten Knoten mir sagen, hallo, ich möchte jetzt wissen, was da passiert, und kann dann darauf entsprechend reagieren. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht nur beschränkt, dass ich sage, ich lasse jetzt einen Test laufen, sondern ich kann da relativ viele parallel laufen lassen und das clang-tidy ruft halt nur den entsprechenden Check jeweils auf, der sich halt für diesen AST-Knoten jetzt konkret interessiert. Das heißt, man hat also eine gewisse Parallelität. Was oft ein Problem ist bei diesen Check-Tools, ist der Präprozessor in C, C++. In der Definition kann praktisch ja der ganze Syntax umgeschrieben werden. Und das ist oft ein Problem, gerade wenn man irgendwas mit Kommentaren checken will. Der Präprozessor schmeißt die komplett weg. clang-tidy hat es irgendwie ganz geschickt gelöst, dass man praktisch auch während des Überprüfens des Codes halt auch voll auf die Präprozessor-Definition noch voll zugreifen kann und kann dann da praktisch genau reingucken und auch die Kommentare, also genau, auch die Kommentare können ausgelesen werden. Wenn man jetzt irgendwie Konventionen hat oder will zum Beispiel prüfen, ist jede Funktion dokumentiert, wenn man das jetzt irgendwie voraussetzen will, dann könnte man es auch im clang-tidy einfach checken. Man sagt einfach, okay, vor jeder Funktion muss ein Kommentar stehen, könnte man einfach entsprechend überprüfen. Und dann irgendwie, das ist aus meiner Sicht sozusagen das Killer-Feature, er kann Fix-Hints generieren und auch gleich anwenden. Das heißt, das clang-tidy läuft über den Source-Code drüber, sieht irgendein Problem oder sagt, ja, das solltest du lieber so machen und zeigt einem praktisch das an. Und dieser Fix-Hints kann gleich auch angewandt werden. Das heißt, ich kann das praktisch so als Source-to-Source-Konvertierer laufen lassen. Ich lasse praktisch das clang-tidy über meinen Code laufen und kriege dann einen reparierten Code raus. So, und genau, ja, also ich kann das praktisch autokorrekt praktisch machen. Ob man das jetzt für jeden Test und in jedem Fall machen will, ist natürlich eine andere Frage, aber manche Checks gibt es da, die eigentlich relativ idiotensicher sind. Wir sehen nachher noch ein paar, wo das durchaus Sinn macht, die automatisch abzukorrigieren. Genau, also wie kann ich mir das clang-tidy angucken, wenn ich jetzt einfach nur mal ein bisschen rumspielen will, ausprobieren will? Debian, Ubuntu haben meistens die Pakete da. So das Aktuellste, was da so rumliegt, ist irgendwie gerade 3.9. Das tut auch ganz gut. Genau, so. Jetzt müssen wir ein bisschen uns vorbereiten. Was wollen wir denn machen? Wir wollen eine Source-Datei überprüfen. Braucht ja der Compiler relativ viele Informationen. Zum Beispiel Include-Pfade. Dann Compile-Optionen. So die Optimierungssachen brauchen wir natürlich nicht für die statische Analyse, aber wir brauchen natürlich, welchen Sprachstandard wollen wir jetzt da betrachten. Das müssen wir dem mitgeben. Wenn irgendwie die Files drin sind, die sich auf den Code auswirken, müssen wir die auch da entsprechend reinpacken, damit das genau analysiert werden kann. Also da nochmal der Hintergrund, also das ist tatsächlich so, dass diese C-Lang praktisch den kompletten, praktisch das C-Lang-Tidy im Prinzip einen Compiler aufruft, ihn aber quasi zwischendrin halt unterbricht oder nicht Code generiert, sondern einfach nur alles einparst und dann praktisch mit den Compiler-internen Datenstrukturen arbeitet. Das heißt, wir brauchen auch genau denselben Kontext wie der Compiler, insbesondere auch die Defines, die halt den Source-Code dann entsprechend anders definieren. So, der einfachste Fall, wie man das einfach für kleinere Fälle, ist einfach so, ich rufe einfach das C-Lang-Tidy an, gebe meine Datei an, mache da so minus minus und gebe die ganzen Funktionen an und passe auf, dass ich mich nicht vertippe. Hier fehlt ein Minus. Genau. Ja, also für so ein kleines Test ist das super. Aber für so größere Projekte ist das halt einfach nicht praktikabel. Ich habe da vielleicht nicht nur eine Datei testen, sondern 100 Dateien testen oder 1000 oder 10.000. Und das ist einfach unpraktisch. Die haben vielleicht auch verschiedene Optionen und verschiedene Standards. Das ist irgendwie alles nicht so toll. Und deshalb gibt es auch ein sehr cooles Feature. Da gibt es die Möglichkeit, praktisch CMake zu verwenden. CMake hat seit einiger Zeit eine spezielle Option. Die muss man einfach zusätzlich angeben. Das ist einfach so ein Define, ein C-Lang Define, wo ich einfach sage, CMake Export Compile Commands gleich on und dann halt normal mein Projekt. Und das lässt ganz normal einfach das C-Lang durchlaufen. CMake in dem Fall. CMake durchlaufen, wo dann halt die entsprechenden Dateien generiert werden, entweder für GnuMake oder Ninja oder was es da gibt so heutzutage. Also auch völlig egal, was da sonst noch an Optionen ist. Also das ist einfach eine zusätzliche Option, die man einschalten kann, die dann praktisch eine Datei generiert, die heißt compile-commands.json. Das ist so ein JSON-File, so JavaScript Object Notation, also ein leicht strukturiertes File, wo einfach jede Datei drinsteht mit den ganzen Compile-Optionen, die verwendet werden, um in diesem Projekt diese Datei zu bauen. So, das Schöne ist, man kann das jetzt eigentlich mit allen Projekten verwenden, die CMake unterstützen. Also wenn man jetzt irgendein Projekt hat, das mit CMake läuft, einfach noch diese Option reinklatschen, es purzelt ein Compile-Command raus und es wird dann auch automatisch gefunden. Ich muss auch dieses Projekt dann nicht bauen. Also ist es einfach nur, ich muss einmal das CMake laufen lassen, dass die ganzen Dateien generiert werden, also insbesondere halt mein Compile-Commands und dann bin ich fertig. Also ich muss das nicht bauen, ich muss das nicht ausführen, sondern ich guck nur einfach, dass ich diese Compile-Commands bekomme. Das ist gerade bei größeren Projekten ist das sehr komplex. Wie werden die Kommandozeilen zusammengestellt? Und hiermit geht es eigentlich, also solange CMake verwendet, ist es total einfach. Genau. So, wie rufe ich das C-Lang-Tidy jetzt einfach auf? Ich habe da ein paar Optionen noch, die ich angeben kann, also außer den Compile-Optionen, wenn ich sie von Hand mache. Das Wesentliche ist jetzt dieses Checks. Ich gebe einfach die Liste an mit den Checks, die ich durchführen möchte. Die haben alle einen Namen, also jeder Check hat einen Namen. Und diese Namen, also ich kann auch Wildcards verwenden, das heißt, wenn ich jetzt alle LLVM-Checks laufen lassen will, dann sage ich Checks gleich LLVM-Stern, dann laufen alle LLVM-Checks drüber. Genau, und diese andere Option ist dieses Fix. Ich kann entsprechende Fix-Vorschläge, wenn welche rausputzeln aus den Tests, kann ich dir gleich anwenden. Das heißt, die werden in place, werden die Dateien modifiziert. Kann man natürlich sagen, gefährlich, Datei gleich modifizieren, aber ich denke, wer Git verwendet oder etwas Vergleichbares, der hat damit kein Problem. Einfach auf einem bestimmten Branch das laufen lassen, gucken, was rauskommt. Ja, eine Frage. Ja.
Wir haben ein Verständnisproblem, ja. Das ist auch Motivation am Anfang Lint genannt,
ja.
Dass eine statische Code-Analyse, ja. Ein Fehlerfindtool ist.
Ja.
Wie kann ein Programm automatisch Fehler korrigieren?
Ja, wir sehen gleich, welche Art von Fehler das sind. Ja, also nee, natürlich automatisch Fehler korrigieren ist schwierig, aber wir sehen gleich, was ist meine Hauptmotivation, das sieht man gleich ein bisschen an den Beispielen, vielleicht ein bisschen besser. Genau. Es sind eigentlich nur Vorschläge, ja. Es ist jetzt nichts, das darf es auch nicht so verstehen, dass es jetzt...
Jeder nimmt doch die vorstehende Beschläge immer gerne an.
Ja, je nachdem. aber genau, also das, hier werden Fix-Vorschläge, kann man gleich anwenden, wirklich auf der Datei, wird gleich geändert. Genau, und wenn man jetzt noch so eine Compile-Database hat und er die nicht automatisch findet, dann kann man auch den Pfad noch angeben. Ja, also man kann das out of source bauen. Und, ja, aber normalerweise braucht man das nicht. So, jetzt kann man sich alle verfügbaren Checks einsteigen lassen. Da gucken wir kurz drüber, was es da so gibt. Also wir sehen, wir können einfach mit List Checks, können wir uns jetzt alle anzeigen lassen, die jetzt da drin sind. Gut, es gibt da einen Boost-Check, den wir zert. Erzähle ich noch was. Clang Analyzer. Das sind vom Clang Analyzer, gibt es da diverse Checks, die da laufen. Jetzt gucken wir kurz weiter. Also hier sowas Klassisches, hier Divide by Zero sind da drin. No Return Functions. Also Sachen, wo man jetzt sagt, undef return. Also wo Sachen, wo man jetzt einfach sagt, okay, das sind jetzt potenzielle Fehler oder definitive Fehler, die aber der Compiler aus historischen oder Standardgründen einfach nicht anmeckern will oder darf. Genau, New Delete, da wird gecheckt, ob das New und Delete richtig gemacht wird. Da gibt es ja diese verschiedenen Operatoren mit den eckigen Klammern und uneckigen Klammern, die darf man nicht mischen. Sowas kann da überprüft werden. Clang Analyzer. Security gibt es ein paar Sachen, die getestet werden. Malloc, Size Off, was man auch sieht. Jetzt geht es weiter, genau. CPP Core Guidelines, das ist auch so Guidelines, die jetzt neu entwickelt wurden, einfach wie man sauberen C++ Code schreiben soll, und da hat sich ja auch einige Checks dann drin. Wo es relativ viele Checks gibt, ist halt von Google. Google hat auch interne, die sind jetzt auch veröffentlicht, die Guidelines, die Google Coding Guidelines, und da sind auch sehr viele hier eingeflossen praktisch und die jetzt eingebaut sind. Readability. Also es geht auch teilweise hier, die haben es ein bisschen genauer spezifiziert, wo man sagt, okay, es geht auch um die Readability oder es geht hier um die Runtime, wo irgendwas passieren kann. LLVM hat selber auch eigene Coding Guidelines, die sie natürlich auch hier mit abtesten. Das ist natürlich nicht schlecht, das eigene Tool zu verwenden. Und dann gibt es so MISC, die sind einfach nicht so genau sortiert. Man weiß nicht genau, wo sie herkommen, was sie sollen, vielleicht schon. Das ergibt sich häufig aus den Namen. Und gibt es relativ viele. Was für mich jetzt interessant ist, diese Modernize-Geschichten. Es ist ja so, wenn man jetzt eine relativ alte Codebasis, also eine Codebasis hat und will zum Beispiel auf C++11 umsteigen, gibt es relativ viele Sachen, die man da machen kann. Zum Beispiel das Auto-Keyword neu, Use Auto, kann man sagen, okay, das will man jetzt überall verwenden, wo es irgendwie möglich ist. Use Emplace ist auch so eine Art, teilweise Performance-Optimierung, wenn man statt Pushback Emplace verwendet. Aber wir sehen jetzt gleich ein Beispiel. So, das waren die Modernize Tools, gibt es einige Sachen. Und dann haben wir Performance-Fehler, die jetzt auch angemeldet werden sollen. Also man sieht, man hat jetzt eine relativ lange Liste. Das ist auch die Stelle, wo halt die Dokumentation mal besser, mal schlechter ist. Man weiß jetzt nicht genau, was machen die jetzt im Einzelnen und unter welchen Voraussetzungen. So, genau, also nochmal kurz die C++ Core Guidelines. Ich habe einfach die Links nochmal hinterlegt, wo man einfach nachgucken kann, was das jeweils ist. Die CERTs, die sich hauptsächlich um die Secure Coding Standards, die sich hauptsächlich um die Sicherheitsaspekte kümmern. Die Google Style Guides, der LFM Style Guide, der einfach da ist. Und genau, die Modernisierungen, das war früher in einem anderen Tool, das hieß früher Clang Modernize, das wurde aber in das Tidy mit integriert einfach. So, Performance, genau, man versucht hier Performance-Verbesserungen hinzukriegen, Readability einfach, die Lesbarkeit zu verbessern und MISC, der Gemischtwarenladen. So, jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir mal gucken, was das so kann, wie das modernisiert. Ich habe hier... Wie würden wir das aufrufen? Also wir rufen das clang-tidy auf. Wir sagen jetzt wollen wir mal unseren Code modernisieren. Wir haben jetzt alten Code, der soll auf C++11 gehen. Modernize, Stern, also alles rein. Fix, und dann tun wir das Example modernisieren, und damit wir gleich auf C++11 gehen, geben wir das hier an. Genau, also hier haben wir eine Datei, einfach ein kleines Beispiel, jetzt mit ein bisschen Objektorientierung. Ich habe hier eine Basisklasse, die hat halt hier einfach einen leeren Default-Konstruktor, das Konstruktor mit dem Int, da ist auch nicht viel drin, und eine Methode, eine virtuelle Methode, const, die hier irgendwie den Pointer überprüft und wenn der nicht null ist, gibt es hier zurück, ansonsten einen Default-Wert. Dann habe ich eine abgeleitete Klasse davon, die überlädt einfach diese Methode und wir hatten einen anderen Default-Wert in dem Fall. Ja? Nichts Spannendes, dann habe ich hier einfach eine Funktion noch drin, die eine Zahl hat und hier macht sie noch einen Auto-Pointer. Also es macht jetzt nicht wirklich viel Sinn, aber es ist einfach nur um zu zeigen, wie so ein Code aussehen könnte. Hat hier einfach einen Auto-Pointer, der hier praktisch eine Instanz, eine Klasse anlegt, die Methode ruft und zurückgeht. Ja, nichts so Spannendes. So, jetzt will ich das aber modernisieren. Ruf das so auf, wie vorher gesagt, und kriege hier ja erstmal einen Haufen Warnings. Diese Warnings kommen hauptsächlich aus den Header-Dateien. Also man kann sich vorstellen, hier ist ja eigentlich nicht so schrecklich viel passiert. So, was macht jetzt das C-Lang-Tidy? Okay, ihr seht jetzt mal hinten die erste Meldung, Modernize Use Default. Das heißt, im C++11 gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt den Default-Konstruktor haben. Er erkennt hier praktisch, dass hier die Klammer leer ist, dass es einfach sowieso nichts anderes machen würde wie der Default-Konstruktor. Und dann sagt er, ja, mach doch dann einfach das Default gleich Default. Und trägt es ein, so da müsstest du es eintragen und zeigt einem das. Und hier sagt er gleich in der Zeit, okay, ich habe es übrigens aber auch schon jetzt für dich geändert, weil wir gesagt haben, minus fix, hat er auch schon angepasst. So, dann gibt es ja in C++11 auch den Null-Null-Pointer. Hier haben wir das alte C-Define-Null verwendet. Da erkennt C-Lang, dass C-Lang-Tidy, okay, das ist jetzt, der Null-Pointer ist jetzt gemeint, dann schreibe ich den da rein, okay, und ich wende ihn auch gleich an. Ja? So, dann sind wir hier, Zeile 16, Override, Final, Modernize Use Override. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wir sehen, wir haben jetzt praktisch diese Methode überladen aus der Basisklasse, die Method. Und der sagt hier, okay, bitte annotiere das mit Override, weil das eine überladene Methode ist in deiner abgeleiteten Klasse. Und sagt auch einem gleich, wo man das reinschreiben soll. Und er tut es auch gleich dann entsprechend applyen. Hier das praktisch den Nullpointer setzt er jetzt auch in der abgeleiteten Klasse. Wer genau aufgepasst hat, hat gesehen, dass da eben nicht die Null steht, das Null-Makro, sondern tatsächlich einfach eine Null-Literal. Das heißt, er hat irgendwie erkannt, dass das jetzt ein Null-Pointer sein soll oder ein Pointer sein soll, diese Null, und sagt, okay, aha, an der Stelle will ich aber trotzdem den Null-Pointer haben. Hätte auch ein Integer sozusagen sein können, aber er kann offensichtlich unterscheiden, soll das ein Integer sein oder soll das ein Pointer sein. Genau, wird auch automatisch applied. Dann, was jetzt auch neu ist in C++11, ist ja auch, dass das Auto-Pointer deprecated ist. Das hatte diverse Probleme und das wurde ersetzt durch den Unique-Pointer. Passt auch der Name irgendwie besser. Und das hat er also erkannt, dass das hier praktisch, dass man die Auto-Pointer eigentlich nicht mehr verwenden soll und hat automatisch im C++-Mode diesen Unique-Pointer eingebaut, hat es auch gleich angewendet. Und er gibt einem hier schön sozusagen noch die Zusammenfassung, 5 von 5 suggested fixes wurden applied und ganz viele warnings suppressed. Und hier kann man noch sagen, Header-Filter, man kann Errors von den Nicht-System-Header noch angucken. So, jetzt kann man uns angucken, was hat er jetzt gemacht. Also wir haben es im Prinzip ja schon gesehen, also ich habe das ein bisschen hervorgehoben. Er hat jetzt gesagt, okay, das Base ist jetzt gleich Default. Hier an der Stelle, wo das Null stand, hat er den Null-Pointer hingeschrieben. Dann hat er oben praktisch bei der Methode das Override noch eingebaut. Da auch wieder den Null-Pointer und hier den Unique-Pointer reingesetzt, um das zu modernisieren, also weil das alte deprecated war. Das heißt, ich kann hier auch über relativ große Codebasen drüber gehen und relativ zügig gewisse C++11-Features ja, einbauen. Ja, eine Frage.
Eine Bemerkung, wenn du gerade auf 1 zurückgehst.
Ja, was falsch gemacht?
dann hat er deine Kommentare jetzt nicht geändert.
Genau, ja. Gute Bemerkung. Also das stimmt. Das ist auch eine Bemerkung. Er tut auch praktisch also das Sales Standard Dev braucht er jetzt auch nicht mehr. Der Nullpoint ist ja Teil des Standards. Das ist natürlich auch ein Problem, das sage ich mal ein bisschen schwieriger ist. Da gibt es auch so Tools, die versuchen, welche Header brauche ich denn jetzt tatsächlich und welche nicht. Aber in dem Schritt ist das jetzt natürlich noch nicht vorhanden. Genau, das ist natürlich ein Problem. Das steht alles noch oben drin. Da müsste man sozusagen manuell nochmal drüber gehen. Also es könnte man.
Es ist auch so, dass diese Unique Pointer wären im C-Standard Dev drin gewesen. Hat er jetzt nicht in eine Klasse reingetastet, die ich gar nicht.
Ich glaube, das ist auch in Memory, aber ich weiß es nicht.
Achso, ja. Memory.
Ja, das Autopointer war auch in Memory, aber es kann sein, dass der, müssen wir mal nachgucken, aber es ist auch ein Punkt, genau, also müssen wir auch nochmal überprüfen. Genau. Also man sieht hier, man kann, sag ich mal, also gerade das Override ist an und für sich eine sehr schöne Sache, wo man tatsächlich einfach, also gerade wenn man jetzt im Code arbeitet, wenn man in der Basisklasse die Methodensignatur ändert, kann es natürlich leicht sein, im normalen C++, dass man halt dann, dass man halt in der abgeleiteten Klasse das nicht merkt, dass es überladen werden soll und da würde einem der Compiler dann sozusagen auf die Finger hauen. Also das Override ist irgendwie ein Feature, so ein quasi ein Must-Have-Feature, würde ich sagen, für C++11 und hier kriegt man das automatisch dann eingebettet. Auch das Null-Pointer hat eigentlich quasi keine negativen Nachteile. Die Semantik ist so ein bisschen jetzt vom Typsystem ein bisschen anders, aber das ist jetzt eigentlich relativ unkritisch. Genau. So, also wir gucken nochmal kurz nochmal Zusammenfassung. Also das Ceiling-Tile, die kann auch die Vererbung verstehen, gerade für dieses Override muss das Check-Tool eigentlich verstehen, wie ist da die Vererbungshierarchie, wer erbt von wem und das kann das Ceiling-Tile, die soweit es geht, halt schon machen. Kann die leere Implementierung erkennen für das Default, kann da entsprechend dann die Vorschläge machen. Das habe ich schon gesagt, dass man den Integer und den Pointer unterscheiden kann. Also er kann ja nicht alle literalen Nullen durch den Nullpointer setzen. Das wäre ja auch falsch. Das heißt, er kann da auch semantisch was erkennen. Und also auf dieser Ebene, das kann man relativ schlecht mit SED oder AWK emulieren. Okay, man könnte sagen, Null kann man ja vielleicht versuchen zu ersetzen, einfach durch den Nullpointer mit so einem SED. Skript, aber ich meine, diese Unterscheidung, ist es ein Integer, ist es ein Pointer, das kriegt man mit SED dann nicht hin. Genau. So, jetzt bin ich schon in dem Kapitel, genau, wie man das selber konfiguriert. Genau, also wir haben jetzt, ich habe das in Git Miro verwendet. Normalerweise wird das, glaube ich, sogar noch in SVN entwickelt, aber es gibt eigentlich schöne Miros. Ist jetzt ein bisschen komplizierter, also ich muss jetzt mir halt erstmal das LLVM holen, dann gehe ich in ein Unterverzeichnis und dort klone ich dann nochmal das C-Lang rein und dort klone ich mir dann nochmal in ein spezielles Verzeichnis des C-Lang-Tools extra rein. Da ist das C-Lang-Tile versteckt. Ist jetzt so, das ist auch diese Geschichte mit dem S ist ein bisschen unbekannt. Es ist halt nicht wirklich so ganz einfach, sich das dann herzutun. Allem drum und dran, also mit den ganzen Git-Clones, das ist schon mal 1,1 GB. Und wenn man das dann baut als Release, dann braucht es nochmal so 3 GB an Platz auf der Platte. Also das ist nicht so, was man schnell nebenher macht. Aber hält sich noch Raum. Genau. Dann wie baue ich das? Also ich kann das erstmal loslegen und einfach CMake bauen. Es ist ein bisschen blöd, weil ich einfach das ganze LLVM jetzt mitbauen muss und das C-Lang muss ich mitbauen. Und das dauert halt einfach. Dauert viel zu lang. Ich glaube, so 2-3 Stunden war mein alter Laptop hier beschäftigt, das irgendwie da zusammen zu klopfen. Aber das ist sozusagen erstmal der erste Setup und danach geht es dann wieder zügig voran. So, jetzt eigenen Check ausdenken. Ja, irgendwas Nützliches, naja, nicht zu kompliziert. Ja, wir wollen ja auch nur fertig werden, es soll ja auch irgendwas noch. Es wird irgendwas noch passieren. Also, ja, genau, ich habe jetzt Floating Point Literale mir angeguckt. die sind ohne Suffix, heißen immer Doubles. Das ist manchmal ein Problem, manche Entwickler wissen das nicht, ich habe einen Float, nach ist es 0,0, okay, ist ein Float. Aber laut Standard ist es halt ein Double. Und bei der Hardware macht es oft einen Unterschied, ob es Float oder Double ist, also sowohl vom Speicher als auch von der Performance. Und das kann sein, dass der Compiler dann die Konvertierung generieren muss. Und damit man das den Entwicklern einfach ein bisschen klar machen kann, kann man sagen, okay, also potenzielle Typkonvertierung, also wenn es ein blöder Compiler ist, legt er wirklich halt ein 0,0 Double an und wenn es dann die Funktion übergibt, konvertiert er das erst in Float. Und da wollen wir nicht drauf lassen, dass der Compiler alles schon zur Compile-Zeit richtig macht, sondern wir sagen, okay, alle Float-Literale kriegen den expliziten Cast, damit man wirklich sieht, okay, das ist ein Double.
Das ist jetzt nur, um Beispiel. Dem Programmierer dafür zu sagen, dass er sicher ist, dass es ein Double ist.
Genau. Ja. Okay, sollte semantisch keine Änderung machen, also einfach um zu sehen, was da passiert. Genau. Also eigene Check implementieren. Früher musste man, wäre so ein Vortrag jetzt hier gar nicht möglich gewesen. Wie mache ich das schnell? Weil man sich da wirklich durch zig Dateien hat wühlen müssen im Make-System und anlegen und so weiter. Heute alles viel besser. Es gibt ein Python-Tool, mit dem man einen neuen Test sich erzeugen lassen kann, also ein Skelett eines neuen Tests. Das heißt add new check py. Und dann sagt man, welche Gruppe, also welches Präfix das haben soll. Ich sage mal, in Misc baue ich das ein und sage ich explizit double. Pack ich das rein. Das erzeugt mir praktisch in diesem CLang-Tidy-Source, passt mir CMake-Lists an, dann legt es mir eine H-Datei an, eine CPP-Datei an, es legt mir so ein Modul an, wo das dann verwaltet wird, dann praktisch erzeugt es mir einen Test und hier so Dokumentations-, also alles wirklich sehr detailliert vorbelegt. Okay, dann sagt er, down now, it's your turn. Gut, jetzt schauen wir uns mal an, was er da generiert hat. Also erstmal wird ein Header generiert, es ist ein Namespace, das CLang-Tidy-Misc drin. Gut, hier soll ich eine Description reinschreiben und er sagt einem auch gleich, wo dann der Check dann auftaucht, wenn er dann mal im Hauptprojekt gelandet ist. Man sieht, das Interface ist relativ dünn, es ist wirklich nur hier der Konstruktor, die Register-Matchers und der Check. Und man sieht ja auch schon das CLang-Tidy für C++11, was eigentlich sehr schön ist. Das sind jetzt auch virtuelle Methoden, die man hier überladen muss. Genau, und jetzt schauen wir mal an, was sieht das, der generierte Source. Ich habe ein bisschen abgeschnitten, oben ist natürlich ein bisschen Header. Man sieht ja auch wieder einfach die beiden Funktionen, die man implementieren muss, im Wesentlichen. Einfach diese Register-Matchers und der eigentliche Check. Nochmal vielleicht jetzt zum Vorgehen. Die Matcher sind praktisch die, wo man sagt, okay, ich interessiere mich für diese Teile des C++-Sourcen. Und da kann man jetzt mehrere, zu jedem Finder heißt der, kann man jetzt mehrere Matcher hinzufügen. Also das ist jetzt halt nur, sag ich mal, der erste, ein Matcher, den ich da hinzufüge. Und das ist jetzt der generierte Source, der geht ja auf eine Function Declaration. Und macht da ein Bind, das heißt, wenn er eine findet, dann bindet er das ins X. Diese Matcher sind eigentlich ganz lustig, das ist richtig so eine kleine Embedded Language, wo man tatsächlich nicht nur einfach sagen kann, ich möchte jetzt diesen speziellen Knoten haben, sondern ich möchte mehrere Knoten haben und da muss diese jeden Unterknoten haben und es muss so und so viele davon geben, also wie Regular Expressions praktisch, kann man da sich was zusammenbasteln. Ist eigentlich auch sehr mächtig, was man damit machen kann. Und wie gesagt, dadurch wird es möglich, mehrere Tests gleichzeitig laufen zu lassen, weil diese Match-Infrastruktur liegt außerhalb. Genau, der eigentliche Check das ist dieses Beispiel-Check, der macht jetzt hier Folgendes, der geht einfach hin, holt sich die Match-Declaration anhand dieses X, also der Name ist schon relevant, und guckt, ob benennt alle Deklarationen dann nach außen rum. Ja. Und wenn das nicht awesome ist, dann gibt es halt diese Warning und er macht einen Fix hint. So, wir wollen das ein bisschen abwandeln, also wir wollen jetzt nicht diese Declarations machen. Genau. Also, wenn man jetzt loslegen will, muss man so ein bisschen natürlich das API verstehen. Es gibt so diesen Matchern, gibt es eigentlich eine schöne Dokumentation, wo man, wo das beschrieben wird, wie die funktionieren. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal nur relativ simple Sachen und wir gucken jetzt auch zum Beispiel an das Floating Point Literal, kann man nachgucken, das uns interessiert, wie man an diese Matcher kommt. So, okay, jetzt machen wir unsere Implementierung, das ist ja nur der Source-Teil. Hier gehen wir hin und hier gehen wir hin und schreiben das entsprechend. Oh, jetzt habe ich hier, glaube ich, einen entscheidenden Teil vergessen. Ah, okay, gut. Ich kann mal kurz erklären, was jetzt anders ist. Also ich habe einfach den oberen Teil dieses Register Matches habe ich jetzt rausgelassen. Da würden wir einfach nicht Function Deckel schreiben, sondern Floating Literal. Und das ist eine Check-Funktion, die jetzt erweitert wurde. So, ich habe jetzt hier ein Matched Float. Das heißt, ich hole mir aus dem Result. Das heißt, das Ceiling Tidy läuft los, übersetzt mal, untersucht mein Source-Datei und zu allen Matches, die er findet, kriege ich diese Funktion aufgerufen. Ich kriege das Result praktisch von diesem Match gegeben. Aus dem muss ich mir dann praktisch mein Literal raussuchen, dass ich ihm gesagt habe, dass ich danach suche. Jetzt kommt halt die Unterscheidung. Ich sage, ich möchte das nur für Doubles machen. Für Literale, die sowieso schon Float sind oder Long Double, möchte ich das nicht machen. Das heißt, ich muss ihm so ein Match, Match Float muss ich überprüfen, wie das jetzt definiert ist. Und ich kann hier praktisch auf die Interna des Compilers zugreifen und ich kann einfach sagen, okay, dieses Literal, was für ein Typ hast du? Und dann kann ich was fragen, bist du ein spezifischer Typ? Und zwar der Build-in-Type Double. Und wenn das kein Double ist, also wenn gleich false, dann sage ich, okay, das habe ich so als Debug sozusagen reingelassen. Ich habe jetzt einen Nicht-Double-Float gefunden, einfach um zu gucken, ob die Tests auch richtig tun. So, jetzt ist ein bisschen unschön. Jetzt muss man da interagieren mit der nächste Schritt. Ich muss praktisch die Anfangsstelle kriege ich relativ leicht raus von meinem Match. Es ist ein kleines bisschen schwieriger, praktisch den hinteren Teil zu finden. Die Stelle habe ich jetzt ein bisschen abgucken müssen aus einem anderen Check. Man muss nämlich herausfinden, wo hört mein Literal jetzt auf. Man kann nicht so ganz direkt auf diesen Source Code, über den man drüber geht, zugreifen. Da gibt es ja diese Source Location Klasse, über die man dann praktisch die Stelle in der Datei findet. Es ist ja auch so, dass wir natürlich über die Includes und so kann es ja sein, dass es eine ganz andere Datei drin ist. Und diese Source Location abstrahiert mir das so ein bisschen und hier muss ich mir praktisch für mein Token muss ich mir praktisch die End Location für mein Token haben, muss ich mir dann holen und da muss ich mein Match Float einfach reingeben, muss mir dann die von dem Result den Source Manager holen und die Language Options reinpacken und kriege dann praktisch die End Location. Die brauche ich dann da unten erstmal. Genau. So, und jetzt als Diagnose gebe ich einfach an, ich habe jetzt ein Double Literal gefunden und das ist jetzt sozusagen die Geschichte, wo ich einfach sage, jetzt kriege ich eine Insertion und zwar hier bei meinem, da wo das Match Float anfängt und dann packe ich halt dieses Static Cast, also bis zur Klammer auf rein und danach muss ja die Klammer wieder zu sein, das heißt, ich habe hier praktisch einen Fix-Hint, der sozusagen an zwei Stellen eingreift. Also ich nehme das nicht irgendwie raus, sondern ich schreibe wirklich vorne was rein und hinten rein. Und dazu brauche ich halt hier diese Endlocation, wo ich einfach sage, das ist die Stelle nach dem Token. Genau. Und das ist ein relativ einfacher Fall, aber im Endeffekt sieht man, man kann hier auf die Stellen zugreifen, wo bestimmte Elemente auftreten und kann dort entsprechend reagieren. Und halt auch Fix-Hints vergeben. Genau. Jetzt halt hier das Beispiel, was wir jetzt darauf anwenden. Also ich habe jetzt hier oben ein Float. dann tatsächlich ein Double, dann noch ein Long Double, das ist die dritte Float, das ist der dritte Float-Typ in C und C++, die da jetzt beispielhaft jetzt auftreten. Dann habe ich einfach eine Funktion gegeben, die hat hier auch so einen Default-Wert und noch eine Abfrage, die drin ist. Also es tauchen jetzt 1, 2, 3 mal die Doubles auf. Genau, das lassen wir dann unseren Check laufen. Das heißt, wie lasse ich den jetzt laufen? Nur diesen Check. Ich möchte jetzt nicht noch andere Probleme, Fehler jetzt reparieren, sondern ich sage einfach, ich lasse nur bei Checks nur den MISC Explicit Double laufen auf mein Double-Programm. Da sagt hier 5 Warnings generated. Und genau, dann sagt er hier, Warning, er hat jetzt einen Non-Double-Float gefunden, das ist einfach unsere Check-Funktion, okay, wir sehen, also er kennt auch die Floats und erkennt, dass es keine Doubles sind, dann machen wir das Float-Literal mit 42, hat er gefunden, aha, okay, hat dann jetzt den Static-Cast, kriegt den Static-Cast und tut dann praktisch diese 42 halt die Static-Cast machen. Für die anderen Stellen macht er das halt analog, genau. Und an 6 Stellen ist angewendet und danach sieht es so aus, überall wo das Double war, hat jetzt halt das Static-Cast drumherum gemacht. Genau. Ja. Und also man sieht, also man kann jetzt wirklich diesen Code relativ komfortabel, möchte ich jetzt nicht sagen, aber man kann ihn doch mit vernünftigem Aufwand dann auch ändern und man hat halt relativ genaue Analysemöglichkeiten, was für Typen das jetzt sind. Das waren jetzt halt jetzt erstmal Literale, das sind mal einfacher. Wer jetzt kompliziertere Sachen will, kann sich einfach die Beispiele, die dabei sind, die ganzen Checks liegen alle im Source Code vor. Es kann teilweise relativ komplex werden, je nachdem, was man machen will. So, jetzt bin ich eigentlich auch schon beim Fazit. Man hat jetzt ein relativ mächtiges Tool zur Überprüfung von C++-Code, einfach weil es auf dem Compiler basiert, hat man einfach kompletten Durchgriff auf alle Informationen, die da der Compiler weiß, über den, also von Ableitungen über Typen und kann da voll auf einem relativ hohen Abstraktionsniveau auf diesen Quelltext dann losgehen. Gerade die Modernisierung fand ich jetzt sehr interessant, weil es dann doch relativ viele Sachen gibt, die sich quasi automatisch updaten lassen. Und hier kann ich tatsächlich einfach, mit relativ hoher Sicherheit einfach diese neuen Features einfach korrekt einbinden und kann das dann sozusagen auch im weiteren Verlauf dann einfach wieder leicht überprüfen, halte ich mich denn noch an den Standard. Was so ein bisschen schade ist, oder was noch fehlt, oder was, wo man einfach merkt, da ist einfach nicht viel passiert. Die neuen Features, zum Beispiel C++ 14 und 17 ist ein bisschen zu neu vielleicht noch, ist noch gar nicht ganz richtig verabschiedet. Die sind also nicht drin vorhanden bei dem normalen C-Lang-Tidy. Das wäre natürlich schön, wenn das jetzt in Zukunft auch verstärkt kommen könnte. Weil der aktuelle Standard ist ja der C++ 14er. Und demnächst halt der C++ 17, der jetzt eigentlich schon verabschiedet ist. Es fehlt einfach nur so irgendwie der letzte Stempel. Die API von dem C-Lang, die man da verwendet, oder C-Lang-Tidy, ist eigentlich relativ moderne C++ 11 API und ist auch das, was LLVM C-Lang selber intern verwenden. Kann man sich anhand der Doku eigentlich durcharbeiten. Ich sage jetzt vernünftig, ich sage jetzt nicht toll, weil doch so ein paar Sachen sind, die ein bisschen komisch aussehen, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich relativ modern und hat auch ein paar gute Ideen einfach drin. Was es ein bisschen ärgerlich macht, ist einfach, dass dieser Build-Prozess einfach ziemlich monolithisch ist. Ich muss immer mit LLVM zusammenbauen. Also wenn ich mir jetzt einfach sage, ich möchte einen kleinen Schnelltest machen, muss ich mir zumindest einmal hinsetzen und einmal das durchkompilieren lassen. Das ist so der erste Blocker, aber wenn ich meinen Test hinzufüge, das Neukompilieren geht eigentlich relativ schnell. Also die Checks sind jetzt auch nicht, bei größeren Programmen sind es ähnlich schnell oder langsam wie halt ein C++-Compiler. Das ist halt nicht einfach, nicht so wirklich schnell, weil ich dann tatsächlich einfach den das C++ parsen muss, das ist einfach der langsame Teil und ich muss das halt einfach machen, ohne halt, dass mir was sozusagen ein Code rausputzelt. Genau. So. Dann wollte ich noch ein paar andere, in dem Kontext noch ein paar andere Projekte noch verweisen. Das ScanBuild ist auch so ein Tool, wo man praktisch diese zwei Schritte ein bisschen kombiniert, wo man sagt, ich möchte einmal kompilieren und einmal die Checks laufen lassen, sondern ich sage, okay, ich möchte es immer eigentlich bei jedem kompilieren, möchte ich die Checks laufen lassen. Und dann gibt es dieses ScanBuild, das praktisch zusammen mit einer beliebigen Bildumgebung praktisch mir das Clang laufen lässt, also oder einen anderen Compiler laufen lässt und dann aber auch noch die Checks laufen ausführen kann. Genau, jetzt generell einfach zur Fehlersuche. Das ist nochmal einfach, das Wald wird natürlich sehr genau, sehr, sehr interessant, wo ich einfach jetzt eben auch weggehe von der statischen Analyse und sage, ich mache jetzt dynamische Analyse. Ist jetzt aber nicht aus dem LLVM erklärt. Generell ein Problem, was jetzt auch vom Clang Tidy nicht so bearbeitet wird, ist diese Undefined-Geschichten. Es gibt ja Undefined Behavior, wo der Sprachstandard explizit sagt, diese Operation ist nicht definiert. Das hat ein paar ganz lustige Konsequenzen. Man denkt an Overflow-Checks, also das heißt, Overflow ist nicht definiert. Das heißt, wenn da der passiert, kann der Compiler machen, was er will. Also insbesondere irgendwelche Checks, also kann im Prinzip alles machen, insbesondere kann er annehmen, das passiert nicht. Und da gibt es einfach die Option mittlerweile bei GCC und C-Lang, dass man sagen kann, okay, sanitize. Die brauchen natürlich aber im Endeffekt auch ein bisschen Runtime-Support, aber diese Geschichte ist halt im Prinzip jetzt in die Compiler auch schon gewandert. Was es noch gibt, ist für dynamische Tests, ist jetzt halt diese Symbol CLE, ist ein Tool aus dem LLVM-Ecke. Ist, glaube ich, habe jetzt nicht mehr so schrecklich gut gewartet. Damit kann man tatsächlich auch den Code, den LLVM-Code dann symbolisch ausführen und kann dann praktisch symbolisch argumentieren über den Code, der da passiert. Also insbesondere, welche Werte sind möglich und welche sind nicht möglich. Aus der Security-Ecke kommt das American FuzzLob, mit dem man auch sehr viele Fehler finden kann, gerade so Abstürze. Ist auch so ein instrumentalisierter Fasser, sag ich mal, wo einfach auch im Kompilat dann praktisch Checks eingebaut werden und der relativ intelligent welche Abstürze finden kann. So, ja, das war's dann. So, vielen Dank. Fragen? Ja. Ja, ja, nee. Ja, nee, weiß nicht, war da noch Fragen? Nein, ich glaube nicht. Dann?
Wie findest du den C-Lang Static Analyzer?
Ja.
Das ist gar nicht erwähnt, dass
ja, der ist. Ja, genau, der ist. Ist so dupliziert, die Features? Ja, das ist nicht so ganz klar, wo was drin ist. Also man sieht jetzt auch hier vorne die ganzen Checks. Also mir ist auch nicht ganz
die
klar.
Die ganzen Checks kamen nämlich vor.
Genau, die kamen nämlich vor. Die sind da alle drin. Und da gibt es eigentlich ein paar auch ganz nette mit so Null-Pointern. Die sind eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Die sind auch also mit dabei. Also ich kann die hier praktisch im C-Lang Tidy kann ich die aufrufen aus C-Lang Static Analyzer. Und,
also das ist ein Superset von Static Analyzer.
Ja, genau. Also im Prinzip, die Static Analyzer Sachen sind hier auch mit drin. Das läuft auf derselben Schiene. Aber das Tidy hat halt einfach noch mehr.
Also ja, das habe ich schon gesehen. Genau, aber ja. Sozusagen, der Static Analyzer ist schon Teil von dem Ganzen.
Ja, genau.
Ah,
ja,
ja.
Gott. Ja, also, genau.
Und zweite Frage, wie realistisch ist das jetzt auf irgendwie was nicht so triviales?
Habe ich noch nicht probiert. Ja, nee, ich habe es, glaube ich.
Beim Static Analyzer habe ich es mal gemacht. Das geht ja sogar und kommt aus vernünftige Ergebnisse raus.
Ja.
Laufzeit ist zwar lang, aber.
Ja, es ist wie gesagt kein Geschwindigkeitswunder. Ich habe es auch mal also man muss immer gucken, was da rauskommt. Also ich denke, man kann das erstmal nicht so propagieren, dass man sagt, okay, lass durchlaufen und dann tut's. Einige Checks sind natürlich auch immer mit so einer Unsicherheit behaftet. Da muss man immer drauf gucken. Manchmal kann man auch einstellen, welche Fälle möchte ich denn jetzt haben. Aber die generelle Also manche Sachen gehen super, gerade das Null Pointer ist, glaube ich, ziemlich idiotensicher, aber andere Sachen sind noch problematischer. Man kriegt natürlich auch bei manchen Static Analyzer Checks auch relativ viele False Positives, wo es auch keine Fix-Its gibt. Ja, also ich habe mich jetzt ein bisschen hier konzentriert auf die Sachen, wo man auch automatisch fixen kann. Es gibt natürlich relativ es gibt Sachen, wo einfach sagt, okay, da passiert jetzt ein Fehler, der Analyzer, und das muss man dann irgendwie manuell beheben. Genau. Ja. Ja, dann noch Fragen? Gut, dann danke ich ganz herzlich. Thank you.